Wir sind Leo.
Leo.
Und Lexi.
Willkommen in der WNWG.
Mach's dir gemütlich, hol dir einen Kaffee.
Und das Wichtigste, begleite uns bei unserer neuen Folge.
Okay. Herzlich willkommen in der WNWG. Ja, wir sind, ich bin endlich wieder dabei. Die letzte Folge musste ich aussetzen, weil meine Stimme ein paar Oktaven nach unten gerutscht war, dank Corona. Ich habe, nachdem ich 2 Jahre lang vermieden habe, dann doch Corona bekommen. Aber jetzt bin ich total froh, wieder hier zu sein. Und vor allem haben wir heute wieder Josefa bei uns. Josefa hat schon einmal vor 6 Monaten
ungefähr. Im Dezember, ich glaube Mitte Dezember kam die.
Ja, also ungefähr ziemlich genau vor 6 Monaten dann schon mal eine Folge mit uns gemacht. Und zwar zum Thema Freiberuflichkeit, weil Josefa, seitdem sie ihre Ausbildung beendet hat, freiberuflich als Hebamme arbeitet.
Mit Geburten, muss man dazu ja sagen.
Genau. Und wir haben uns überlegt, dass es einfach schön wäre, nochmal ein Update zu hören, wie das sich jetzt für dich so anfühlt.
Ja, sehr schön. Ja, ich freue mich auch voll. Ich habe es ja auch, ich habe ja letztens dann auch mal geschrieben, habe gesagt, ich wäre jetzt ready für ein Update. passiert schon einiges am Anfang. Deswegen, ja, ich freue mich voll. Ich habe voll Lust drauf.
Was hat sich denn verändert von Dezember bis jetzt? Wie fühlst du dich? Wie arbeitest du? Bist du voll drin in diesem Hebammenleben oder noch unsicher?
An sich eigentlich voll drin. Es passiert halt trotzdem gefühlt täglich noch irgendwas, was man noch nicht... Ich glaube, das wird mir wahrscheinlich noch ein paar Jahre lang so gehen, dass du ständig wieder vor Situationen stehst und denkst dir so, oh, nee, was, habe ich noch nie gehört. Keine Ahnung, was das ist. So. Ja. Aber sonst merkt man schon, also man merkt schon krass, wie man einfach Routine kriegt, gerade was so Vorsorgen, Wochenbettbetreuungen angeht. Am Anfang war ich so super unsicher mit, wo ist denn jetzt die Grenze, was können wir denn zu Hause noch machen und was nicht mehr. Geburten habe ich inzwischen 12, glaube ich. Also 12 als erste Hebamme und noch, sagen wir mal, noch mal genauso viele als zweite Hebamme wahrscheinlich.
Wow.
Und auch da habe ich jetzt gefühlt so von jedem Mal etwas mitgekriegt. Also was man so was passieren kann, nicht passieren sollte, wie man es dann trotzdem zu Hause regelt. Also ist schon einfach einiges passiert, sage ich mal, in der Zwischenzeit. Aber es ist ja, also war ja absehbar, dass es jetzt doch relativ schnell geht, dass man da irgendwie von allem mal etwas mitkriegt. Aber ich bin angekommen, ich bin voll angekommen und ich kann mir absolut überhaupt nicht mehr vorstellen, nochmal in die Klinik zu gehen.
Das wäre meine nächste Frage gewesen.
Ja, das ist total verrückt, weil man jetzt mal merkt, man lernt halt, egal ob das im Wochenbett oder in der Vorsorge oder bei Geburt, man lernt halt relativ schnell jetzt einfach die Verantwortung zu übernehmen. Also man lernt relativ schnell jetzt selbst abzuschätzen, was ist eine Situation, die ich noch weiter zu Hause machen kann, egal ob das jetzt in der Schwangerschaft oder während der Geburt oder im Wochenbett ist. Also man lernt halt selbst, seine Grenzen zu erkennen und das abzugeben. Und wenn ich überlege, ja gut, wie wird's in der Klinik laufen? Ich würde eine Dezeleration sehen und würde sagen, oh, ich hole meinen Arzt. Sorry, ich bin raus. So, und ab dann habe ich meine Verantwortung abgegeben. Und so ist es ja. Also, und so ist es ja bei allem. Also, ich weiß nicht, messen nach vorne einen Blutdruck in der Klinik von 180 zu 120, sag einem Arzt Bescheid und damit bin ich raus. Ja. Also, das ist halt aber nicht, so ist halt nicht zu Hause. Also, bei, ich meine, so eine Blutdruckgeschichte, ja, da weiß ich dann die Frauen weiter, zum Beispiel bei sowas. Aber wenn ich halt eine Dezeleration zu Hause habe, dann muss ich meine Konsequenz daraus ziehen und dann muss ich selbst in dem Moment die Entscheidung treffen, können wir das noch ziehen, bleiben wir zu Hause, hole ich mir mal schnell noch Kollegen dazu, haben wir noch Zeit auf Kollegen zu warten, muss ich es verlegen, was sind die Faktoren außenrum und muss halt selbst mein Hirn einschalten. Und das finde ich halt krass, wie schnell man das dann doch lernt, sage ich mal, also wie schnell man doch lernt, seine Grenzen zu erkennen, sagen wir es mal so. Das heißt nicht, dass ich jetzt da Vollprofi drin, absolut noch gar nicht. Also ich bin heilfroh, dass ich in so 2, 3 Situationen, die echt nicht schön waren, meine Kollegin dabei hatte, die ja erfahren ist und dann wirklich sagen konnte, du bist jetzt die, die hier den Ton angibt und uns sagt, wie lange ziehen wir das zu Hause noch, weil sie viel mehr Erfahrung hat als ich. Aber trotzdem lernt man auch in so Situationen, wenn man gerade noch keine zweite Hebamme hat, auch wirklich selbst mal zu sagen, nee, hier ist meine persönliche Grenze erreicht und hier möchte ich als Hebamme das gerne an erfahrenes Personal, sage ich mal, abgeben und nicht wie in der Klinik, wo du das halt automatisch aufgrund der Standards sowieso immer machst.
Ist das also dieses Gefühl, okay, ich weiß jetzt, wo meine Grenze ist und ich kann einschätzen, wann ich eine Frau weiter verweisen sollte, ist das Also wodurch ist das entstanden? Durch die Erfahrung, die du gemacht hast? Hast du nochmal was anderes gelernt? Oder warst du dann einfach mit deinem Latein am Ende und dachtest, okay, ich weiß nicht mehr weiter, jetzt ein anderer Experte bitte? Oder wie hat sich das so entwickelt, dieses Gefühl?
Ja, einfach durch die Erfahrungen, die man so macht. Also einfach, weil du in den Momenten dastehst und handeln musst. Also es ist ja tatsächlich, sowas kannst du ja vorher schlecht planen. Aber das ist ja tatsächlich, du stehst dann in dem Moment und hast, weiß nicht, schlechte Herztöne und weißt aber, dass es zum Beispiel die zweite Hebamme vermutlich nicht schaffen würde, wenn man jetzt nicht direkt verlegt. Also wenn man jetzt nicht, wenn man dann weiß, die zweite Hebamme schafft es vermutlich nicht rechtzeitig zur Geburt, weil der Weg zu lang ist oder warum auch immer. Und dann hat man die Wahl zwischen, bleibe ich jetzt mit den schlechten Herztönen, die vielleicht noch gar nicht so schlimm sind, aber ich weiß trotzdem nicht, wie das Kind rauskommt, bleibe ich damit zu Hause oder verlege ich das jetzt, weil ich jetzt für mich sage, das kann ich für mich nicht verantworten, sage ich mal. Also so geht es mir dann im Moment. In dem Moment, wo ich das Gefühl habe, das könnte ich jetzt nicht beantworten, und das lernst du aus den Situationen, also ging mir so, ich finde, das lernt man jetzt aus den Situationen. Ich habe ja auch noch nicht alles durch. Also ich habe jetzt von jedem mal so was angehaucht, aber es wird noch viele Situationen geben, wo ich in dem Moment heilfroh bin, dass ich eine erfahrene Kollegin dabei habe und sagen kann, was muss ich machen? So. Und das ist ja auch vollkommen okay. Aber man lernt das wirklich einfach in den Situationen, dass man merkt so, okay, ich bin gerade mit meinem Latein am Ende. Oder einfach auch, ich habe gerade das Gefühl, dass ich alleine der Situation nicht mehr gewachsen bin und brauche jetzt halt, egal ob das eine zweite Hebamme zu Hause oder eine Verlegung in die Klinik ist. Aber da erkennt man dann halt einfach relativ schnell so, keine Ahnung, was ich noch machen soll. Jetzt muss ich die Situation an jemanden abgeben.
Okay, magst du uns von so einer Geburt erzählen? Hast du da ein Beispiel?
Wenn ich überlege, also wo ich heilfroh war, dass ich meine Kollegin dabei hatte, war tatsächlich eine Plazenta-Retention. Also eine total schöne, war zwar eine lange Geburt, dafür, dass es schon eine Mehrgebärende war, weil es ein Sternengucker war, aber es hat super gut geklappt. Es war auch ein Kind, also mit 57 cm und 4500 Gramm. Also war ein Popper und das hat auch echt ein bisschen gedauert, aber der kam total gut und der war auch fit. Und dann hatten wir auch bestimmt eine Dreiviertelstunde nach der Geburt eine normale Blutung und auch, also Plazenta war noch drin, aber es war alles gut, war alles tolerierbar soweit. Und dann kam so ein, da müssen jetzt mal die weghören, die vielleicht nicht aus dem Hebammen-Metier kommen und nicht so mit Blut zu tun haben wollen, aber es kam so ein 500 Gramm Koagel. So.
Scheiße.
Beziehungsweise ein zerstückeltes Koagel. Aber es kam dann so mit einem Mal, einfach so, obwohl vorher alles gut war, so 500 Gramm Blut. Von jetzt auf gleich. Und dann stehe ich halt in dem Moment da und war in dem Moment auch, keine Ahnung, wie lange kann man das jetzt zu Hause noch ziehen? Weil es hat die ganze Zeit vorher geblutet, aber völlig normal für eine Plazentaphase. Also völlig, völlig in Ordnung. Und da war ich heilfroh, dass ich in dem Moment einfach wirklich meine Kollegin dabei hatte, die diese Situation schon 2-3 Mal hatte und in dem Moment gesagt hat, du, würde ich einfach jetzt verlegen. Dann sind wir auf der sicheren Seite. Wenn wir jetzt verlegen, dann müssen wir eh noch davon ausgehen. Es dauert 20 Minuten, bis der Krankenwagen hier ist, bis sie in der Klinik sind. Wenn wir wissen nicht, ob in 5 Minuten nochmal so ein Schwab kommt. Und in 5 Minuten nochmal einer und danach nochmal einer. Es war im Endeffekt genau so. Also bis der Krankenwagen kam, hatten wir das Ganze 3-mal. Das heißt, die Frau hatte ungefähr 2 Liter geblutet, bis der Krankenwagen überhaupt bei uns ankam. Und die Plazenta war immer noch bombenfest in diesem Uterus. Wo auch immer vermutlich war sie teilgelöst, so. Und da war ich sowas von heilfroh, dass ich eben diese Kollegin dabei hatte, die in dem Moment halt wirklich gesagt hat, jetzt und nicht weiter, wäre ihre Meinung, und dann hänge ich mich natürlich an sie dran. Und ja, da lernst du halt extrem viel in dem Moment draus, weil du einfach in dem Moment merkst, okay, das sind so Sachen, wo du einfach früh die Verantwortung abgeben solltest. Es gibt natürlich andere Situationen, wo auch sie sagt, sie hatte früher viel mehr Verlegungen aufgrund von Herztönen, als sie es heute noch hat, weil sie sich heute länger traut, sowas zu Hause zu ziehen. Da bist du am Anfang vorsichtiger. Aber bei so Blutungsgeschichten, die sind so schwierig einzuschätzen, finde ich manchmal. Gerade wenn du noch so eine bombenfeste Plazenta hast und du halt weißt, okay, in der Klinik würden die jetzt halt einmal mit Kraft dran ziehen und dann wäre sie raus. Aber das machst du zu Hause ja nicht, weil wenn du die Narbe schon mal abreißt, stehst du ein bisschen doof da.
Dürft ihr Oxytocin spritzen?
Ja, aber tatsächlich haben wir bei der ganz lange gehadert, ob wir es machen sollen. Wir haben es am Ende auch gemacht, bevor der Rettungswagen kam, weil die Ewigkeit gebraucht haben. Es war ein Weg von 10 Minuten zur Klinik und sie haben 25 Minuten bis zu uns gebraucht. Und wir haben sie wirklich herumgebeten, sich zu beeilen. Und bei der haben wir aber auch lange lange überlegt, ob es der richtige Weg ist, weil wenn die die Plazenta einfach, wenn es eine Akreta oder sowas gewesen wäre, also die wirklich halt festgewachsen ist, hätte uns das Ochse in dem Moment auch nichts gebracht, so vom Prinzip. Und so haben wir dann die ganze Zeit hin und her überlegt. Bis wir das überlegt hatten, war der Rettungsdienst dann auch da und dann haben wir es auch gespritzt. Im Endeffekt kam tatsächlich die Plazenta sogar noch spontan. Ich glaube, auf dem Weg in die Klinik oder in der Klinik. Aber schön trotzdem.
Ja. Hat die Frau begleitet oder ist dann Schluss mit Übernahme in den Rettungswagen?
Da ist normalerweise Schluss. Also ich bin bis mit in die Klinik gefahren, in der Hoffnung, dass ich mit rein durfte, weil es mein Ausbildungshaus war. Aber die sind tatsächlich vom LTW quasi, also wir hatten die vorher nochmal angerufen und ich hatte nochmal gesagt, was Sache ist. Und dadurch, dass sie mich auch kannten, konnten die ja, also wussten sie ja, dass ich so wahrheitsgetreu rede, sage ich mal, weil es halt mein Ausbildungshaus war. Und ja. Dann sind die auch direkt in OP. Also die sind wirklich direkt aus dem Krankenwagen in den OP und dann.
Wie ging es
der Frau danach? Erstaunlich gut, erstaunlich gut. Die hat das sehr gut weggesteckt. Also natürlich merkt man das, wenn man ein bisschen Blut gelassen hat, aber also da ging es Mama und Kind danach. Beiden super.
Ich finde es total spannend, dass du gerade in der Freiberuflichkeit mehr lernst, deine Grenzen einzuschätzen und auch deine Grenzen wahrzunehmen und dann diese auch rechtzeitig zu kommunizieren beziehungsweise die Schlüsse daraus zu ziehen, weil ganz oft wird ja Freiberuflichkeit und vor allem Hausgeburten betreuen mit einem gewissen Maß von Leichtsinn oder Unverantwortlichkeit assoziiert. Zumindest wenn man sich mit Hebammen im klinischen Setting unterhält, vor allem wenn man sich mit Leuten unterhält, die nicht Hebammen sind, sondern ich hatte eine Erfahrung, ich war im OP eingesetzt und da hat ein Anästhesiepfleger mir auch vermittelt, dass er nicht so viel von Hebammen hält und vor allem nicht von denen, die Hausgeburten betreuen. Und weil die eben dann sozusagen nur die Notfälle sehen und aber auch nicht sehen, wie die Geburt davor war, wie die Entscheidung gefallen ist, wann, zu welchem Zeitpunkt die Entscheidung gefallen ist. Und ich finde es total bestärkend, dass du sagst, man lernt gerade da, seine Grenzen einzuschätzen und auch dann daraus die Schlüsse zu ziehen. Weil ich habe das Gefühl, in unserer Ausbildung sind wir ja noch an ein klinisches Setting gebunden und dann eine Pathologie zu erkennen, beziehungsweise sie von einem physiologischen Verlauf zu unterscheiden, ist im klinischen Setting für uns total schwierig. Also finde ich, weil wir ja nur die Fälle kennenlernen, wo dann ein Arzt dazu geholt wird.
Genau, und das ist auch das, und das hast du halt in der Hausgeburtshilfe einfach nicht. Entweder du gibst in dem Moment von dir aus die Verantwortung ab, aber natürlich auch nur im Einverständnis mit der Frau, also es ist ja tatsächlich auch im krassesten Fall so, ich rate zur Verlegung und ich würde jetzt verlegen, aber es ist unterlassene Hilfeleistung, wenn die Frau sich gegen eine Verlegung entscheidet und ich dann weggehe. So, ich gehe ja dann nicht. Also es ist tatsächlich ja du erkennst halt selbst irgendwann, also auch da, das dauert, also ich werde auch jetzt immer wieder Situationen haben, wo ich keine Ahnung habe, wie ich reagieren muss. Aber es ist ja auch in Ordnung so, ich muss ja auch noch lernen. Aber ich finde halt schon, dass du das da in einem ganz anderen Maß lernst, wie du es in der Klinik halt lernen würdest. Und ich finde es total lustig, was du gerade erzählt hast. Ich hatte im OP genau den gleichen Eindruck. Ich habe im OP nur OP-Schwestern erlebt, die alle gesagt haben, also oh Gott, ich würde niemals eine Spontangeburt probieren, weil das geht doch immer, die landen doch alle hier. Wo ich mir dachte so, nee, du siehst nur die, die hier landen oder die, die eine primäre Sektion wegen weiß nicht was kriegen. Und du hast noch nie eine Spontangeburt gesehen. Die sehen dann nur die Frauen, die halt laut tönend in den OP gefahren werden und denken sich dann, oh Gott, ist das schrecklich. Weil die halt einfach nichts anderes sehen. Und ich weiß nicht, aber ich habe also nicht nur zwei oder drei OP-Schwestern in der Ausbildung bei einer primären Sektion betreut.
So. Ja.
Genau die gleiche Erfahrung gemacht wie du.
Was mich jetzt nochmal so interessieren würde, wenn wir jetzt in der Klinik eine Geburt betreuen, dann fängt die halt, oder unser Dienst fängt an um 6 Uhr, wir gehen um 14 Uhr, dazwischen können wir immer mal raus, auf Toilette, mit den Kollegen quatschen. Man kann sich immer noch mal so von der Frau distanzieren irgendwie oder man macht gerade noch mal was anderes, hier ein CTG schreiben, da ein U-Sticks machen, keine Ahnung. Wenn du jetzt aber zur Geburt gerufen wirst, dann bist du ja quasi im Haus dieser Frau. Und was machst du da die ganze Zeit? Wie ist das für dich? Also was passiert da so? Ist das mit komisch?
Und wann gibt's, also wie kommst du an Essen?
Ja, wie kommst du an Essen?
Wichtige Frage. Es gibt tatsächlich Frauen, die vorher fragen, was man gerne isst. Aber tatsächlich, also das kennt ihr ja auch aus dem Dienst, also das Hunger- und Durstgefühl ist ja oft ein bisschen unterdrückt, wenn man arbeitet. Also man kann es ja sehr gut als Hebamme wegstecken, genauso wie die Blase, die fasst auf einmal 5 Liter, wenn man kein Klo in der Nähe hat. So. Ja. Aber es ist super unterschiedlich. Also es ist ja so unterschiedlich, wie Geburten sind. Gibt es Geburten, da bist du die ganze Zeit mit der Frau zugange und du weißt nicht, die Frau will touren, die Frau will massiert werden, dann massierst du und tourst du und reichst ihr Trinken an. Also da ist man einfach beschäftigt. Wenn die einen Pool wollen, dann bist du mit Pool aufbauen beschäftigt oder mit Badewanne einlassen. Also je nachdem, wie die Frauen halt auch sind und was sie brauchen, bist du da schon beschäftigt. Es gibt Frauen, da sitze ich nur daneben. Also es gibt, da habe ich was zu häkeln dabei oder hab noch irgendwie Papierkram zu erledigen. Mein Tablet habe ich eh immer dabei, also kann da auch noch Papierkram oder sowas oder Abrechnung zum Beispiel könnte ich währenddessen machen. Habe ich auch schon.
Cool.
Hab gerade so bei Geburten meistens irgendwas zum Häkeln dabei. Ich nehme nach der Geburt keine Klemmen, sondern Nabelschnurbändchen, um abzunabeln. Und häkel dann ein paar Nabelschnurbändchen, die braucht man sowieso immer wieder. Also sowas mache ich ganz oft. Und das ist aber total unterschiedlich. Und tatsächlich hatte ich aber auch schon ein paar Mal die Situation, dass ich entweder das Gefühl hatte, die Frau braucht das, oder ich wirklich gemerkt habe, ich brauche das, dass ich aus der Situation nochmal rauskomme und dann gehe ich spazieren. Also dann bin ich da auch ganz offen und ehrlich mit den Frauen. Da hatte ich mal eine Geburt, wo wir insgesamt 12 Stunden waren und haben dann doch verlegt. Und so nach der Hälfte der Zeit habe ich einfach gesagt, du, ich glaube, wir brauchen gerade einmal kurz eine Lüftung für alle. Und dann sind die Hebammenschülerin und ich einfach kurz weggefahren, sind dort in der Nähe im Supermarkt, haben uns was zu Abendessen gekauft, so kommt man an Essen. Wobei sie uns sogar vorgeschlagen haben, Indisch zu bestellen, aber ich habe gedacht, nee, wir bestellen jetzt kein Indisch. Ihr macht jetzt mal Pause und wir machen jetzt eine kurze Pause. Und dann geht man halt einfach mal eine Runde spazieren. Gerade auch, wenn man zu Hause doch merkt, dass doch zu viel los ist, weiß nicht, dann ist vielleicht noch die Mama von der Frau da und der Partner da und wir sind mit 2 Hebammen und einer Hebammenschülerin da, dann ist schon viel los. Und da tut es manchmal der Situation gar nicht so schlecht, wenn sich nochmal das Fachpersonal, also die Hebammen und Hebammenschüler aus der Situation entziehen und die Familie nochmal wirklich ganz für sich ist.
Ja.
Und, tut es für alle oft mal gut, zwischendrin einfach mal kurz zu lüften. Also was macht man da? Entweder man ist voll aktiv und macht bei der Geburt mit, man sitzt daneben und häkelt oder arbeitet was anderes oder tippt auf seinem Handy rum. Auch das geht ja. Oder also je nachdem, wenn es halt wirklich noch gar nicht so weit ist und die Frau auch sagt, das ist für sie in Ordnung, dann fahre ich auch mal nochmal nach Hause oder mache nochmal eine Woche mit Besuch und komme dann wieder. Sowas. Oder man geht halt wirklich einfach eine Runde um den Block oder in den Supermarkt oder wo auch immer, was da gerade in der Nähe ist. Letztens war ich bei einer Geburt, ach, das war nicht letztens, das war doch im Dezember, glaube ich, da war ein Wildpark in der Nähe, also ein öffentlich zugänglicher und dann sind wir halt einfach einmal durch den Wildpark gelaufen, das war auch schön.
Sehr abwechslungsreich klingt das.
Und auch das ist ja auch wieder sowas wie seine Grenzen einzuschätzen und auch seine Grenzen, seine emotionalen Kapazitäten oder mentalen Kapazitäten richtig einschätzen zu können und das dann auch umsetzen zu können, weil ich weiß, dass es im Kreissaal in der Klinik nicht die Möglichkeit, also da gibt's einfach nicht die Möglichkeit, du sagst so zwischendurch, ich muss mal eine Runde spazieren gehen und alle gucken dich blöd an, also da gibt's das einfach nicht, sich da aus der Situation so rauszuklammern und vor allem ist da ja auch so dieser Fokus auf eine Dauerbetreuung beziehungsweise eine Dauerüberwachung und da ist es gar nicht möglich, sich so auch diesen Freiraum zwischendurch zu nehmen. Und das finde ich auch einen total wichtigen Aspekt, weil nicht nur verbinden viele Freiberuflichkeit oder Hausgeburten mit Unverantwortlichkeit, aber auch mit so einer Tendenz zum Überarbeiten.
Mhm.
Und das finde ich eigentlich ganz schön, dass du sagst, dir für dich ist es dann auch wichtig zu sagen, in Situationen, du ziehst dich jetzt zurück und du machst jetzt Pause und gibst der Frau auch ihren Raum und gibst dir aber auch deinen Raum.
Das ist auch tatsächlich, also natürlich mache ich das nur, wenn vorher einmal ganz sicher ist, dass es gerade allen Beteiligten gut geht. Also sowas würde ich jetzt auch nicht mehr in einer aktiven Eröffnungsphase machen. Also wenn eine Frau bei 6 Zentimeter ist, mache ich das auch nicht mehr. Aber bei der Frau, über die ich eben gesprochen hatte, bei der ich insgesamt 12 Stunden war, das waren quasi 12 Stunden Latenzphase, aber eine richtig miese. Also das waren 12 Stunden insgesamt quasi 12 Stunden war ich dort, aber insgesamt waren es quasi 24 Stunden, alle 3 Minuten ultra fiese Wehen, die nichts gemacht haben. Also es war einfach nur Latenzphase. Nur, die war aber trotzdem halt sehr, sehr, sehr kräftezehrend. Und wir haben alles Mögliche schon ausprobiert und da war halt wirklich in dem Moment, okay, es geht Mama und Baby wirklich gerade gut und es ist dann wirklich vertretbar und sonst mache ich das auch nicht. Also wenn ich mir nicht 100% sicher bin, dass es gerade allen Beteiligten gut geht, mache ich das sowieso nicht. Und die wissen auch, dass sie mich jederzeit, sage ich mal, zurückrufen können, falls irgendwie was wäre.
Cool. Wann rufen dich die Frauen denn in der Regel so an? Wie weit sind die? Was sagst du denen? Hast du viele Erst- oder Zweitgebärende und unterscheidet sich dann so die Anrufzeit? Wie ist das, wenn man nachts angerufen wird? Auch noch so eine Frage.
Ich fange von vorne an. Wann rufen die Frauen an? Die rufen mich an, wenn sie wollen, dass ich komme. Vorher waren die in der Regel per SMS vor. Das sage ich denen aber auch im Aufklärungsgespräch. Also gerade nachts, gerade nachts muss ich jetzt nicht angerufen werden. Dass mir, also da sage ich immer, sei mir nicht böse, aber nachts reicht mir eine SMS als Vorwarnung, dass ich nicht weiß, okay, du hast jetzt alle 10 Minuten Wehen, die du aber noch nicht veratmen musst. So, dafür muss man, also dafür ist das Wecken irgendwie nicht nötig. Das machen die aber auch in der Regel nicht. Also da schreiben die jetzt einfach eine SMS. Und ich sage immer, sobald ihr Betreuung euch wünscht, ruft ihr mich bitte an, dass ich dann einfach, also dass ich dann auch nachts wach werde, weil ich werde auch nicht von jeder SMS halt nachts wach. Also manchmal höre ich es, manchmal nicht. Und dann rufen die mich an, sobald sie sich Betreuung wünschen. Und das ist ganz unterschiedlich, egal ob das Erste- oder Mehrgebärende sind. Ich sage denen auch, wenn ihr mir sagt, das sind zwar nur Wehen alle 10 Minuten, aber die haben so viel Pfeffer, dass ich mir sehr sicher bin, dass es zügig geht, dann komme ich genauso bei euch vorbei, wie wenn ihr mir sagt, du, ich habe Wehen alle 2 Minuten, aber easy, brauchst noch nicht kommen. Also das entscheiden komplett die Frauen, wann sie mich bei sich haben wollen, wenn sie sich nach Hause einladen. Das ist ja nicht diese Situation, dass ich denen sag, wann sie zu mir kommen sollen, dass sie rechtzeitig da sind, sondern sie sollen mir sagen, wann sie sich Betreuung wünschen. Und da ist jede Frau sowas von unterschiedlich. Also da hatte ich schon Erstgebärende, wo ich erst 20 Minuten vor dem Kind da war.
Nein.
Hatte aber auch schon Zweit- und Drittgebärende, wo ich 4-5 Stunden vor dem Kind da war. Also das ist wirklich ganz, ganz unterschiedlich. Kommt ja auch immer, du steckst ja vorher auch nicht drin, wie die Geburt verläuft. Also auch gerade so Zweitgebärende, die das erste Kind ganz, ganz schnell gekriegt haben, da bist du dann eher relativ früh da, weil die halt einfach Angst haben, dass es alleine kommt, was ja auch vollkommen okay ist. Die sich dann aber auch dann erst richtig fallen lassen können, wenn du als Hebamme da bist. Die wissen dann, jetzt ist er da und jetzt kann ich meinen Körper gehen lassen und dann geht's auch zügig.
Cool.
Deswegen, und das ist super unterschiedlich. Und wie ist es nachts geweckt? Bitte?
Alles gut. Erstmal weiter.
Und wie ist es nachts geweckt zu werden, weil du das gesagt hast? Halb so wild, weil ich es immer ganz schrecklich fand, wenn man Frühdienst hat und schon weiß, oh nee, der Wecker klingelt in 7 Stunden, ich muss jetzt einschlafen. Und dann liegst du im Bett und schläfst nicht ein und irgendwann siehst du, okay, Wecker klingelt in 6 Stunden, Wecker klingelt in 5 Stunden. Ich hab's gehasst. Und jetzt hast du halt das, okay, ist jetzt dein Pech, wenn du halt erst um 12 ins Bett gegangen bist und halt um 4 wieder angerufen wirst. Aber du weißt es vorher nicht und dann kommst du viel besser raus. Also wenn du es nicht weißt und wirst wach geklingelt, dann bist du direkt einfach wach. Also dann ist es nicht dieses, du wachst womöglich noch 5 Minuten vor dem Wecker auf und regst dich dann tierisch auf, dass du die 5 Minuten nicht mehr schlafen konntest, sondern du weißt es im Vorhinein nicht. Das ist, ja, weiß nicht, 1000-mal angenehmer, wie dieses 3-mal in der Woche Frühdienst zu haben und immer abends im Bett zu liegen und sich zu denken, ich muss jetzt schlafen. Und jetzt kann ich jeden Tag so lange wach bleiben, wie ich will und bin halt selber schuld, wenn es dann mal eine kurze Nacht wird.
Gleich ja, man hat diesen Mindfuck nicht, ne, dass du auch schon so weißt, ich weiß, wie mein ganzer Monat aussieht und ich habe da eine Woche lang Frühdienst und man weiß schon den ganzen Monat, scheiße, diese eine Woche wird richtig ekelhaft.
Ja.
Und das finde ich halt das Geile, du, ja, weißt einfach nie, was ist. So.
Ja. Ich hab das gehasst mit dem Frühdienst, wenn ich dann wusste, oh, du hast 4, 5 Frühdienste nacheinander. Du musst jeden Morgen ich bin 4:45 für den Frühdienst aufgestanden. Ja. Und müsste jetzt, wenn ich in meinem Ausbildungshaus geblieben wäre, noch früher aufstehen. Also müsste ich wahrscheinlich 4:30 aufstehen oder so. Boah, wenn ich das wüsste, jetzt schon im Vorhinein, dass ich das noch diesen Monat 10-mal machen muss. Jetzt natürlich, jetzt kann es mir noch passieren, dass ich noch 2, 3, 4 Mal nachts geweckt werde, aber das ist dann eine Nacht, die du wach bist und die nächste Nacht schläfst du ja wieder. So. Und von mir aus selbst, ich fange eigentlich nie, außer es kann wirklich jemand gar nicht anders, vor 9 an zu arbeiten. Also ich fange normalerweise immer frühestens um 9 mit meinen ersten Hausbesuchen an. Außer es kann halt wirklich mal jemand gar nicht anders. Dann habe ich ein einziges Mal habe ich einen Wochenbettbesuch um 8 gemacht. Aber es war einmal. Ansonsten habe ich bis jetzt noch nie vor 9 angefangen. In der Praxis manchmal um 8:30, wenn es so um nüchtern Blutentnahmen geht. Ist dann auch nochmal was, wo ich sage, okay, ich will die Schwangeren jetzt auch nicht bis um 9 hungern lassen. Dann können sie um 8:30 schon kommen, dass sie um 9 frühstücken können. Aber sonst ist das tatsächlich, weiß nicht. Also ich genieße das sehr, dass man einfach dann arbeiten kann, wie sein eigener Biorhythmus das auch macht. Also mein Rhythmus war einfach schon immer eher der abends produktive sein und morgens lange schlafen. Und das funktioniert halt mit Schichtdienst nicht. Und das ist aber mit Freiberuflichkeit, wenn man selbst entscheiden kann, wenn man arbeitet, sehr gut.
Hast du denn die meisten Frauen, die du in der Vorsorge hast, dann auch während der Geburt und in der Nachsorge? Weil, also für mich ist es immer schade, dass sich die Frauen, Lexi hat da neulich auch drüber geredet, beziehungsweise geschrieben, dass man nach 8 Stunden Dienst die Geburt ja abgibt, beziehungsweise dann ist das Baby gerade da und hat dann vielleicht in den nächsten Tagen noch 1-2 Mal Zeit, rüber auf die Wochenbettstation zu gehen und die Familie noch mal ein bisschen zu begleiten. Aber Wochenbett ist ja viel länger und auch die Vorbetreuung, die Vorsorge ist ja immens wichtig. Und hast du dann das oft diese Situation, dass du eine Frau wirklich von Anfang bis Ende begleitest?
Ist unterschiedlich, kommt auch darauf an, wann die Frauen anfragen tatsächlich. Also ich habe immer mal wieder auch so ein paar, die halt erst 30 plus, sage ich mal, auf die Idee kommen. Und wenn ich da noch Platz habe, nehme ich die natürlich auch an. Dann habe ich die erst relativ spät kennengelernt. Und die Frauen, die ich für eine Hausgeburt annehme, denen biete ich auf jeden Fall die Vorsorge mit an, beziehungsweise das ist mir tatsächlich auch wichtig, dass bei den Frauen, wo ich die Hausgeburt mache, dass ich die im Bestfall am Anfang alle 4 und am Ende alle 2 Wochen sehe. Einfach, dass man da ein gutes Vertrauensverhältnis aufbauen kann, weil ich finde, das ist sonst quasi nicht möglich. Also finde ich einfach super wichtig, dass man sich da regelmäßig sieht, dass man auch einfach sieht, wie die Schwangerschaft verläuft, dass die Frau einen lernt einzuschätzen und so weiter. Und das klappt in der Regel auch total gut. Und Wochenbettbetreuung ist immer so ein Thema, da kommt es total auf den Wohnort an, weil ich kann halt, also ich nehme halt selten mal Frauen an, die von meinem Wohnort zum Beispiel komplett in die andere Richtung liegen. Und wenn ich da eine Wochenbettbetreuung machen würde, ist von Fahren her total sinnlos, weil ich dann riesen Strecken hätte, die ich quasi um meinen Wohnort abfahren müsste. Deswegen mache ich Wochenbettbetreuung nicht nach jeder Hausgeburt. Aber wenn es vom Wohnort her passt, versuche ich es auch da zu ermöglichen. Mache aber immer nach der Geburt nochmal mindestens 2 bis 3 Wochenbettbesuche. Einfach, dass Geburt nicht so das Letzte ist, wo man sich sieht. Weil das finde ich, das ist genau das wie in der Klinik auch. Das finde ich dann so blöd, wenn ich 2-3 Stunden nach Geburt sage, jo, ich fahre dann nach Hause, wünsche euch alles Gute. So. Dann komme ich in der Regel nochmal, je nachdem, wo die Frau wohnt und wie es passt, 2 bis 3 Mal hin, mache auch noch das Neugeborenen-Screening und so weiter. Man hat die Möglichkeit, nochmal über die Geburt zu quatschen, falls irgendwie Fragen oder so aufkommen. Und macht dann aber eventuell, wenn sie halt vom Wohnort her blöd liegen, nicht die ganze Wochenbettbetreuung mit. Und bei denen, die ich nehme ja auch Frauen an, wo ich nur die Wochenbettbetreuung mache, die gar keine Hausgeburt wollen. Also ich habe ja ein paar Plätze für, also quasi 4 Plätze für Hausgeburt, wo ich das ganze Komplettpaket anbiete, wenn es mit dem Wohnort passt. Und 4 Plätze für Wochenbettbetreuung. Und denen biete ich die Vorsorge immer an und sage immer, wir können gerne auch Vorsorge machen, wenn du möchtest. Und das ist total unterschiedlich. Ich würde schätzen, im Moment sind so 75% der Frauen, die dann auch die Vorsorge mitmachen, aber die anderen 25 sagen halt auch wirklich, du, ich bin mit meinem Gyn voll happy, ich melde mich bei dir, also ich sag dann immer, für Hilfe bei Beschwerden kannst du dich jederzeit melden, also wenn du irgendwie mal eine Fragen hast oder sowas, dann treffen wir uns bei dir zu Hause oder in der Praxis und klären mal deine Fragen, also das nehmen auch viele Frauen dankend an, oder wenn sie halt irgendwas haben, wo sie sagen, da haben sie jetzt gerade nicht so Böcke mit dem Gyn drüber zu sprechen, und dann melden sie sich bei mir. Aber bei vielen mache ich tatsächlich auch einfach mit Vorsorge, weil sie da Lust drauf haben. Und das finde ich auch immer total schön, auch wenn ich sie nicht bei Geburt sehe, aber wenn man die einfach vor dem Wochenbett schon gut kennt. Dann finde ich, läuft doch einfach oft, also je besser man die Frauen vor Geburt schon kennt, desto besser habe ich immer das Gefühl, läuft es auch danach. Weil desto besser können die mich einschätzen, kann ich sie einschätzen. Man weiß schon so, auf was wer Wert legt. Also ich finde das, weiß nicht, ist einfach viel wert. Aber ich mache auch nur reine Wochenbettbetreuung, wenn die keine Lust auf Vorsorge haben, ist das für mich auch okay.
Ich habe gerade so gedacht, weil du so sagtest, es wäre komisch, wenn ich nach der Geburt sage, tschüss, alles Gute. Und dann denke ich, ja, ist total verrückt. Wie, natürlich komme ich danach nochmal vorbei. Und das ist so krass, dass das in der Klinik aber normal ist. Dann bist du im intimsten Moment einer Familie dabei und sagst 2 Stunden nach Ciao.
Ja, So. Ja, das ist auch das, was ich vorhin meinte, mit solchen Sachen ist sowas, was ich mir einfach in der Klinik nicht mehr vorstellen kann. Ich kann mir nicht mehr vorstellen, zu einer Frau zu sagen, jo, war schön mit euch. Tschüss.
So ja, manchmal, man hat dann keine andere Wahl. Man muss die Geburt dann abgeben.
Ja.
Und, also. Oder die, man muss die Situation abgeben. Und das ist so enttäuschend manchmal.
Ja.
Oder dann, ich finde auch manchmal setzt es einen so unter Stress, weil dann steht man in einem Kreißsaal mit einer gebärenden Frau und man ist so, es funktioniert alles gut und du denkst dir, mein Dienst ist in einer halben Stunde vorbei. Bis dahin ist das Kind nicht da. Ja. Aber das Kind wäre in einer Stunde da oder in anderthalb Stunden da wahrscheinlich. Und ja, es ist irgendwie blöd. Also ich habe es aber tatsächlich dann schon erlebt, dass dann die Hebamme gesagt hat, komm, wir bleiben jetzt noch bis das Kind da ist. Aber trotzdem ist das natürlich, beinhaltet das nicht irgendwie dann eine Wochenbettbetreuung, sondern dann ist ja auch irgendwann muss man ja nach Hause gehen.
Ja, wobei ich auch glaube, also auch da glaube, dass das für viele Frauen viel wert ist, wenn man sagt, okay, man bleibt da. Also ich habe das in der Ausbildung auch ein paar Mal gemacht, dass ich wirklich, wenn ich gemerkt habe, okay, das klappt einfach so gut mit uns und es ist absehbar, dass die Geburt jetzt nicht mehr bis in den Nachtdienst dauert, dass man dann gesagt hat, du komm, wir machen das zusammen zu Ende.
Ja.
Und da habe ich auch zwei, dreimal echt von den Frauen gehört, wie dankbar sie waren, weil sie dann gesagt haben, das war so blöd, wenn das ganze Personal um dich rum einmal wechselt und du eigentlich schon so merkst, dass dein Kind gleich geboren wird und dann kommt nochmal 1000 neue Leute, die dich überhaupt nicht kennen, dass sie froh waren, wenn so eine Konstante halt im Raum geblieben ist.
Mhm.
Deswegen, ich weiß nicht, dürft ihr das ausnahmslos? Also bei uns war das gar kein Problem.
Nee, bei uns, ich bin ja in einer sehr großen Klinik und da scharren quasi schon die anderen Hebammenschülerinnen mit den Hufen, weil die wollen ja auch eine Geburt erleben, so. Und dann denke ich immer so, ey, unser Fokus muss doch sein, was tut der Frau jetzt gut? Was ist das Beste für die Frau und nicht, wer kann jetzt hier einen Dammschutz sammeln irgendwie? Und wenn zu mir eine Schülerin sagen würde, weißt du was, ich bleib gerne 2-3 Stunden länger, ich möchte das aber zu Ende machen für die Frau, dann sage ich, go for it, Hauptsache die Frau ist happy. Aber ist halt unrealistisch irgendwie.
Ja, nee, bei uns war es tatsächlich auch so, dass, also wir haben viele Schüler gehabt, aber es hat, glaube ich, so vom Interesse aller so ein bisschen auf Gegenseitigkeit beruht. Also da ist halt jeder mal länger geblieben. Und da war auch schon, also jetzt gerade in den letzten paar Monaten der Ausbildung war eigentlich ziemlich klar, wenn du wusstest, wenn dir schon in der Übergabe gesagt wurde, die Frau ist bei 7 Zentimetern und da ist gerade die und die Hebamme mit der und der Oberkursschülerin drin, dann wusstest du schon, okay, hey, die ist auch in meinem Kurs, natürlich hole ich die da halt nicht mehr raus. Also da hat aber immer ein bisschen halt auf Gegenseitigkeit beruht. Da wollte man sich gegenseitig auch nicht rausholen, sage ich mal. Aber das war halt jetzt gerade halt am Ende hauptsächlich dann.
Ja, das kann ich mir auch nochmal vorstellen, weil am Ende geht es halt ja auch einfach noch mehr darum, Geburten bis zum Ende zu betreuen irgendwie, ne?
Ich hatte einmal die Situation, dass ich gehen musste das war ein Nachtdienst und der Dienst war vorbei und die neue Hebammenschülerin kam und das war eine Oberkursschülerin und die hat dann übernommen. Also das Kind war zwar schon da, aber ich hätte noch gerne die Plazenta-Geburt mitbekommen und auch noch gerne so ein bisschen postpartale Betreuung, aber die meinte dann, komm hier, ich mach das etc. Und die Hebammen meinten auch, Leonie, geh nach Hause. Und dann habe ich geträumt, also ich bin nach Hause, bin todmüde ins Bett gefallen und dann habe ich geträumt, dass ich das Kind mitgenommen hätte und ich musste noch irgendeine Untersuchung machen in meinem Traum und dann habe ich das Kind ins Handtuch eingewickelt und ganz nah an mich dran gehalten und dann habe ich das mit nach Hause genommen in meinem Traum und einfach vergessen, der Frau wiederzubringen und dann bin ich aufgewacht und voll panisch, habe ich in meinem Bett gesucht, ob ich dieses Kind wirklich mitgenommen habe.
Oh je.
Und das passiert dann auch.
Ich glaube, das spiegelt einfach nur, wie unnatürlich das eigentlich ist, eine Familie in der Situation zu verlassen.
Ja, also, genau, weil man ja, ich war noch so emotional und mental bei dieser Geburt und die Geburt war ja noch nicht abgeschlossen, die Plazenta war ja noch nicht da.
Und dein Körper hat ja eigentlich gesagt, da hat noch was gefehlt.
Genau.
Ja, klar. Nee, aber das ist echt sowas, das kann ich mir echt einfach absolut nicht mehr vorstellen, die Frauen direkt nach der Geburt wieder abzugeben. Vor allem, das klingt so blöd, aber ich habe es jetzt so oft erlebt, dass gerade die Frauen, die ich im Wochenbett betreue, aber halt die halt in der Klinik geboren haben, wenn du die fragst, wer waren bei der Geburt dabei, welche Hebammen waren dabei, und dann haben die keine Ahnung. Die wissen es einfach nicht, weil das für die überhaupt nicht interessant ist. Und das finde ich auch irgendwie, weiß nicht, man steckt als Hebamme ja doch dann in jede Geburt so viel Herzblut, dass ich es irgendwie super schade finde, Das klingt ziemlich egoistisch, so meine ich das gar nicht. Aber dass ich irgendwie super schade finde, wenn sich die ganzen Frauen gar nicht mehr daran erinnern, wer denn sie begleitet hat während der Geburt. Auch wenn ich natürlich eigentlich eine Nebensache, aber wisst ihr, was ich meine?
Witzig, was soll ich dir mal was sagen? Ich weiß nicht, welche, also ich habe ja meinen ersten Sohn in der Klinik bekommen. Frag mich nicht nach der Hebamme, ich weiß es nicht. Aber bei der zweiten und der dritten, natürlich kann ich dir sagen, weil das 1:1 Betreuung war, wer das war, so. Ja. Und ich bin diesen Frauen so dankbar und ich feiere die jetzt schon immer noch. Aber bei der ersten Geburt, frag mich nicht, keine Ahnung.
Und jetzt ist es ja noch viel, viel, also man sieht ja, alle sehen ja eh gleich aus, weil sie den gleichen Kasak tragen oder das gleiche Outfit. Ja. Und jetzt mit Maske ist es noch schwieriger, alle zu unterscheiden. Und eine gebärende Frau, die so auf ihren Prozess und auf den Schmerz und die Pause und die Wehen und ihr Kind fokussiert ist, wie soll die sich dann an einen erinnern?
An einen erinnern, die sie vorher noch nie gekannt hat.
Genau. Und deswegen, ich finde es manchmal ganz schön, wenn Frauen zumindest im Kreißsaal dann zu so einem Geburtsvorbereitungsgespräch kommen und ich das führe und ich dann zufälligerweise auch bei der Geburt dabei bin, weil dann haben wir schon eine Verbindung und dann ist auch schon klar, okay, das wird gut, also unsere Verbindung ist schon gut. Ja. Und das passiert allerdings nicht so oft.
Ja.
Leo hat gerade geschrieben in den Chat, meine Mama kann sich nur an eine Hebamme erinnern von einer ihrer Geburten, weil die so gestunken hat. Das ist vielleicht auch dann eine gute Frage. Wie betreibst du dann während Geburten, wo du dann so 12 bis 24 Stunden da bist, gehst du dann zwischendurch mal dich frisch machen? Hast du ein Deo dabei? Hast du einen Notfallkoffer dabei für Körperhygiene?
Tatsächlich habe ich den noch nicht. Ich glaube, dafür muss ich es einmal erleben, dass ich es wirklich brauche. Aber bis jetzt lagen die Geburten tatsächlich immer so. Einmal war ein bisschen eklig. Also da war ich morgens um 8 das erste Mal bei ihr, dann den ganzen Tag unterwegs, bin dann nachmittags um 4 wieder und war bis in der Nacht um 4 bei ihr. Und wir haben nachts nochmal kurz bei denen uns ein paar Stunden hingelegt. Da hat mich ein bisschen genervt, dass ich keine Zahnbürste dabei hatte. Aber sonst war es jetzt körperpflegetechnisch immer ganz gut machbar. Ich glaube tatsächlich, aber ich habe es mir schon länger vorgenommen. Das Ding ist, du hast halt eh immer so viel Gepäck dabei. Also eine Geburtstasche, was so eine große, wie so eine Reisetasche ein bisschen ist. Die Sauerstoffflasche, wenn die Frauen den Pool wollen, dann den Pool. Noch eine Kiste, wo eine Pumpe und die Schläuche und sowas drin sind. Also man hat eh schon so viel dabei, dass ich immer keine Lust habe, da noch was drauf zu machen. Aber wahrscheinlich immer so ein kleiner Kulturbeutel mit einer Zahnbürste, einem Deo, vielleicht sogar eine Mini-Duschgel, einer frischen Unterhose. So, das wäre eigentlich bestimmt sehr praktisch.
Ja, stimmt.
Ich meine, ich würde mich da nicht hinstellen und duschen und eine halbe Stunde weiß nicht was machen.
Nimm einfach so ein Schaumbad, während die Frau brennt.
Ich baue mir einfach den Gebärpool auf und gehe nur um die Schwung. Nein, aber
und all diese, jetzt wo du gerade sprichst von den Materialien, die du so mitschleppen musst, das ist jetzt vielleicht nochmal eine organisatorische Frage. Die musst du dir alle selber bestellen und selber zahlen und du kannst es dann von der Steuer absetzen oder wie machst du das?
Nee, genau so. Beziehungsweise mein Pool, den habe ich quasi, also ich bin ja in einer Praxis mit dabei, in der ich aber nicht angestellt bin, sondern quasi Miete zahle, dass ich die Praxis mal benutzen darf. Bin da aber ja nicht angestellt, also ich verdiene nicht Geld dadurch, dass ich in der Praxis bin, zahle aber Miete und darf mir deswegen zum Beispiel meine Geburtstasche dort auffüllen. Also in der Geburtstasche ist ja alles Mögliche von Infusionen über Nabelschnurscheren, Epischeren, Kompressen, Desinfektionsmittel, alles Mögliche. Das darf ich mir alles nehmen, zahle dafür aber auch Miete und über die Miete geht zum Beispiel auch mein Pool. Also mein Pool, meine Pumpe, meine Schläuche, also alles nicht meins, sondern gehört alles meiner Kollegin. Und wenn ich mich jetzt von der Praxis irgendwann abnabeln würde, müsste ich ja das halt wieder zurückgeben. Okay. Und sonst den Rest habe ich alles selbst besorgt. Weil, ja, wenn man es halt dann doch für sich braucht. Also gerade sowas wie eine Sauerstoffflasche, da wollte ich nicht ohne. Und diese ist jetzt auch meine. Also das setze ich alles von der Steuer ab, was ich dafür kaufe. Ja, aber das muss man halt einmal blechen am Anfang, sage ich mal so. Was ich leider noch nicht habe, ist ein Gebärhocker, weil ja, hast du ja auch, also ich hätte gern so geschwungen aus Holz, hätte die, so ein bisschen hübschen, ja, bist du aber deine 400, 500 Euro für los, da gibt's auch nur, also ich finde im Online immer nur einen Schreiner in Deutschland, der das richtig anbietet, der auch wirklich den Hocker als Gebärhocker anbietet, sage ich mal, und den habe ich noch nicht selbst, und mein Pool hat ein Loch, also der Boden hat keine Luftfahrt nicht mehr, also nur der Boden, keine Angst, der Pool steht noch stabil, man kann da auch noch rein, aber der Boden hält keine Luft nicht mehr, Deswegen bin ich da jetzt auch am Überlegen, mir tatsächlich einen eigenen anzuschaffen, dass ich quasi nur noch den Zubehör von der Praxis miete. Dann hätte ich zumindest auch mal meinen eigenen Pool.
Cool.
Ja. Deswegen.
Hast du schon mal eine Infusion denn bei einer Hausgeburt benutzt oder ist das nur so nice to have im Koffer?
Bei der Frau mit der Plazenta-Retention. Das war die erste und einzige Nadel, die ich bis jetzt gelegt habe. Toi, toi, toi. Ich hoffe, es bleibt so. Erstmal. Aber da habe ich tatsächlich mal wieder eine Nadel gelegt. Seit der Klinik das erste Mal wieder. Das ist auch so was total krass, wenn ich überlege, das hätte ich ja in der Klinik nicht gemacht. In der Klinik hätte ich mir einen Arzt gerufen, da hätte ich keine Nadel bei einer Frau, die anfängt zu zentralisieren, gelegt. Ich habe auch keine Ahnung, wie ich die da reingekriegt habe, muss ich gestehen. Ich habe komplett ins Leere gestochen. Also das war wirklich sowas. Du stichst halt einfach auf gut Glück, in der Hoffnung, dass du der Frau einen Zugang legen kannst. Und habe so erahnt, wo irgendwo ein Gefäß sein konnte. Aber komischerweise in so Notfallsituationen läuft das dann. Also ich habe seit, das war jetzt vor kurzem, ist noch nicht lange her. Und da habe ich letztes Mal eine Nadel gelegt. Vielleicht im August letztes Jahr, bei meinem letzten Kreislauf-Einsatz. Also ich habe ewig keine Nadel mehr gelegt, aber in so Notfallsituationen, wenn du halt in dem Moment darauf angewiesen bist, weil du keinen Arzt hast, an den du delegieren kannst, läuft das dann auch. Also, aber das war das einzige Mal. Ich würde jetzt keine Infusion während der Geburt legen, außer es gibt Kreislaufbeschwerden oder sowas. Aber ich habe auch keine Schmerzmittel, die über Infusionen laufen.
Also Vigos, also so Infusionszugänge legt ihr nicht immer, wenn ihr verlegt, um jetzt nochmal auf das Thema zurückzukommen, sondern quasi nur, wenn ihr den Bedarf seht.
Ja, kommt drauf an, wegen was wir verlegen. Aber bei so Blutungsgeschichte würde ich, glaube ich, also dann braucht man bei der Blutung keinen Zugang. Ich glaube, da würde ich immer einlegen. Aber sonst kommt es einfach auf den Verlegungsgrund an. Ich weiß jetzt nicht, ob ich bei den vielen Herztönen verlege, gerade weil ich bei Herztönen, ist es meistens schneller, die Frau mit dem Privat-PKW zu fahren, als dann noch auf ein RTW zu warten. Und dann weiß ich nicht, ob ich da einfach vorher eine Nadel legen würde.
Okay, ich hätte auch direkt mal eine Frage zu den Herztönen. Weil uns das letztens in der Klinik so ein bisschen beschäftigt hat im Kreißsaal. Und zwar war die Situation, wir haben eine sehr hohe Kaiserschnittrate und die Hebamme sagte dann, ja, wir müssen langsam mal ein bisschen gucken, dass sie die runterkriegen. Und dann kam halt die Diskussion auf, ja, wir handeln halt so schnell. Bei jedem kleinen Pups wird halt direkt eine MBU gemacht. Oder was heißt Pups? Sobald die Herztöne nicht mehr optimal sind, eine MBU gemacht und dann wird schon das Sektio-Bett vor die Tür gestellt. Und eine Hebamme sagte dann in meiner anderen Klinik, da haben wir viel länger gewartet und ganz oft haben die Kinder sich nochmal berappelt. Aber woher weiß ich, ob die sich berappelt? Wann verlege ich denn? Wie machst du das jetzt außerklinisch? Weil ich mir in den Situationen mich immer frage, so, was würdest du jetzt zu Hause tun? Wäre das schon die Situation, wo du verlegst? Wie schlecht ist denn schlecht? Also
so. Und wie lange darf es schlecht sein, bevor man sagt, das ist jetzt wirklich schlecht?
Ja, genau, das ist aber wieder so super situationsabhängig. Also wenn ich alleine bei einer Frau bin und es ist absehbar, dass ich vorhin erzählt habe, es ist absehbar, es schafft keine zweite Hebamme rechtzeitig, weil der Weg zu weit ist. Also rechtzeitig, bevor das Kind kommen würde. Und es schafft keine Hebammenschülerin und ich wäre auf jeden Fall alleine mit der Frau und dem Kind. Dann würde ich viel früher verlegen. Also dann habe ich auch schon verlegt, obwohl ich nur ein paar frühe Dezelerationen hatte, die mir aber einfach zu hässlich waren. So, es waren einfach wirklich ein paar richtig hässliche frühe Dezelerationen, wo ich wirklich gesagt habe, das klingt mir überhaupt nicht gut. Wo ich vielleicht zu Hause geblieben wäre, wenn ich eine zweite Hebamme dabei gehabt hätte, die im Zweifel noch zwei Hände gehabt hätte und vielleicht auch eine Hebammenschülerin, dass wir einfach in der Lage gewesen wären, Mama und Kind ordentlich zu versorgen. Aber in dem Moment war es halt wirklich so, okay, es war absehbar, ich bin alleine mit dem Kind zu Hause, wir haben keine Ahnung, wie es dem Kind gehen wird, auch wenn es nur frühe Dezelerationen sind. Aber in dem Moment beispielsweise auch noch überhaupt keinen Presszwang, also es gab, und das Kind war noch ziemlich hoch, also man hat das Gefühl gehabt, okay. das Kind kriegt noch gar keinen Druck auf den Kopf und trotzdem hat es schon wirklich nicht schön dezeleriert. Und dann verlegt man eher mal früher, gerade wenn man alleine ist. So, wenn ich dann aber eine Situation habe, wo ich noch eine Kollegin mit dabei habe, wo das Setting außenrum stimmt, die Frau vielleicht schon Presszwang hat und du denkst, okay, wahrscheinlich drückst du jetzt Freimann und dann ist das Kind da, dann denkst du dir, okay, wir probieren das jetzt erstmal zu Hause. Oder wir haben es auch schon so gemacht, dass wir gesagt haben, du, es ist absehbar, dass du dein Kind jetzt hier zu Hause bekommst, weil es jetzt halt doch zügig gerade durchs Becken durchrutscht. Aber die Herztöne sind echt nicht schön. Verlegen können wir dich aber nicht mehr in den Zustand, sonst kriegst du das Kind entweder im Auto oder im RTW. Auch keine Lösung. Und dann haben wir uns einen Krankenwagen dazu gerufen. Dann sind die gekommen, haben daneben gestanden, haben sich genauso wie wir gefreut, dass das Kind doch da relativ quietschfidel rauskam und gefragt hat und haben der Frau gratuliert und sind wieder weggefahren.
Das finde ich eine richtig gute Lösung. Mhm. Weil dann hat man den Krankenwagen für den Fall der Fälle da.
Genau. Und dann kannst du
quasi abgesichert.
Genau, und dann kannst du denen ja auch am Telefon sagen, es geht um das Kind, also es geht gerade darum, Hausgeburt läuft, Herztöne sind schlecht, wir können nicht mehr verlegen, weil das Kind jetzt geboren werden wird in den nächsten 10 Minuten, das ist gerade absehbar, aber wir wissen nicht, wie es dem Kind geht, deswegen würden wir um einen Kindernotarzt bitten, der im Zweifel das Kind versorgt. Und dann sagt ja auch niemand nein. Also, wenn die Zeit haben, dann kommen sie. Und die freuen sich genauso, also gerade Rettungssanitäter freuen sich, wenn sie mit einer Geburt nichts zu tun haben und wieder fahren dürfen. Das ist ja, glaube ich, so die größte Angst von Rettungssanitätern, sind Geburten. Und dann freuen die sich genauso, wenn sie wieder fahren dürfen. Und dann bist du in dem Moment auch nochmal sicher, hast verantwortungsvoll gehandelt, weil du dir nochmal Kollegium oder nochmal helfende Hände dazugerufen hast. Ja, und dann ist das, finde ich, auch immer eine ganz gute Lösung in dem Moment. Und sonst ist es, wie gesagt, total situationsabhängig, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es noch jemand Zweites als Personal dazu schafft oder wie ist die Situation außenrum, ist schon Festang da, ist keiner da, wie lange wird die Geburt vermutlich dauern, also das musst du halt immer total situationsabhängig machen. Aber ich weiß, was du meinst, weil tatsächlich hatte ich auch schon Situationen, wenn so Herztöne abrauschen, dann stehst du in dem Moment da und denkst dir so, also jetzt wäre der Notsektioralarm losgegangen, aber das machst du zu Hause nicht, weil du kannst keine Notsektion ausrufen. So, was machst du zu Hause? Du fängst an, die Familie aufzuklären. In den allermeisten Fällen erholt sich das Kind wieder und du verlegst nach der Dezeleration zügig. Geht in dem Moment nicht anders. Und die Frauen sind darüber aufgeklärt und auch wir wissen das, dass wir zu Hause, unser größtes Risiko ist, dass wir einen verlängerten Rettungsweg in genau solchen Situationen haben. Und das wissen die Familien, das wissen auch wir. Dass das größte Risiko von Hausgeburten ist, der verlängerte Rettungsweg. Weil wir eben in solchen Situationen keine Notsektion einrufen können.
Aber hast du vielleicht oder hat sich dein Gefühl verändert zu diesen Situationen? Weil in der Klinik ist ja dann direkt großer Alarm, alles wird ganz hektisch und du denkst, so krasser Notfall und das relativiert sich jetzt, weil du einfach erlebst, okay, es sind irgendwie gar keine krassen Notfälle, sondern Kind hat Ressourcen dafür, also so?
Das ist gar nicht unbedingt dieses, das relativiert sich jetzt, aber du bist dir in dem Moment bewusst, dass du jetzt die Situation annehmen musst, wie du sie annehmen musst. Also wisst ihr, was ich meine? Du weißt in dem Moment, ich kann jetzt keine Notsektion. Ja, ich kann den Rettungswagen anrufen und ich kann die Familie aufklären, aber Notsektion ausrufen kann ich jetzt nicht. Das heißt, du musst in dem Moment einfach versuchen, ruhig zu bleiben, sachlich die Situation zu erklären, zu erläutern, was ist gerade Sache, warum passiert das, was können wir dagegen unternehmen. Aber du bleibst gezwungenermaßen in dem Moment zumindest äußerlich relativ ruhig. Also tatsächlich hatten wir auch da schon Situationen, wo dann im Nachhinein die Frau total gesagt hat, dass ihr das so krass geholfen hat, dass wir so ruhig geblieben sind und sie eigentlich total Angst hatte. Aber sie hat sich trotzdem so sicher gefühlt, weil wir da waren und wir im Nachhinein gesagt haben, das ist schön, wenn wir das ausstrahlen konnten. Gefühlt haben wir das nicht. Aber du musst einfach versuchen, Ruhe zu bewahren, die Ruhe auszustrahlen, nicht in dieses Hektik-Ding zu verfallen, weil das bringt dir in dem Moment nichts. Also du kannst in dem Moment nichts machen, gerade wenn du so merkst, okay, Herztöne sind echt nicht schön, aber wir können nicht mehr verlegen. Wir müssen das Kind jetzt zu Hause kriegen. Was bringt es in dem Moment, wenn ich zur Frau sage, oh Gott, dein Kind geht so schlecht, und jetzt drück aber dein Kind da raus. Und dann versuchst du halt trotzdem, unten zu bleiben, ihr das Dach nicht zu erklären, ihr zu sagen, du, der Rettungswagen ist auf dem Weg, wir schaffen das, alles wird gut. So. Und so läuft es dann auch.
Und ihr überprüft die Herztöne mit, also wie überprüft ihr die? Mit dem Pinarohr, mit CTG-Gerät, mit Doppton?
In der Regel mit Doppton. Bei meinen Frauen hat es bis jetzt auch immer gereicht. Jetzt, meine Kollegin hatte letztens mal eine Frau, wo sie dann einfach mal, weil das Fruchtwasser auch grün war und sie gesagt hat, sie war sich nicht sicher, ob das eine Dezeleration ist oder nicht, da hat sie auch mal eine halbe Stunde CTG geschrieben, das hat sie dabei. Aber ich habe zum Beispiel gar kein eigenes CTG. Also wenn ich Frauen habe, wo ich sowas vermute, dann höre ich halt einfach eine halbe Stunde oder 20 Minuten mit dem Doppton dann. Aber bei Geburt immer mit dem Doppton. Da ist mir das Pinar zu umständlich tatsächlich auch. Wenn die Frauen dann im Vierfüßler sind, dann lege ich mich da nicht so halt. Also ich verrenke mich gern für die Frauen, aber ich glaube, im Vierfüßler mit dem Pinarrohr zu hören, das ist dann doch eine Challenge.
Das Pinarrohr, das ist halt sowas Romantisches, ne? Hebammen und Pinarrohr, aber sind wir mal ehrlich, praktisch ist es nicht.
Ja, wobei ich Vorsorge tatsächlich, kennt ihr Pinarstethoskope? Mhm. Also in der Vorsorge benutze ich hauptsächlich Pinarstethoskop, so früh wie möglich. Also ich versuche immer so ab der 18. bis 20. Woche, ob es schon funktioniert. Da gab es Frauen, da hörst du ganz, ganz früh, kannst du schon nur mit dem Pinarstethoskop hören. Und bei allen anderen mache ich es auch mit dem Doppelpuls. Aber sobald es geht, versuche ich so wenig wie möglich Ultraschallstrahlung den Kindern in der Vorsorge auszusetzen. Aber bei Geburt.
Bei Geburt halt, ne?
Ich kann bei Geburt auch die Nahstethoskope nutzen, aber da ist es tatsächlich, weiß nicht, ich finde, Frauen gehen so oft hoch mit dem Puls bei Geburt, ja, und dann finde ich es mit dem Dopton schon deutlich einfacher zu unterscheiden, ob ich da als Mutterpuls oder kindlichen Puls höre, was mit dem Pinal, finde ich, nicht ganz so einfach ist. Also da hörst du es auch, aber da, weiß nicht, ich finde mit dem, ihr kennt das ja, wenn man CTG schreibt, dann hörst du ja relativ deutlich eigentlich, auch wenn der Mutterpuls schnell ist, ob es der Mutterpuls oder der kindliche Puls ist, also hörst du es beim Dopton eben auch.
Da wird der mütterliche Puls nicht angezeigt auf dem Doppelton. Das ist quasi nur Kinderpuls.
Genau, das ist nur Kinderpuls. Wobei mein Doppelton zum Beispiel auch Kurve schreibt. Also da habe ich auch Wert drauf gelegt. Da habe ich wirklich geguckt, dass ich mir eins hole, was tatsächlich leider ziemlich teuer ist. Aber dafür kann ich mir halt eine Kurve wie auf dem CTG anzeigen lassen. Und kann dann auch, wenn ich Dezeleration habe, sehe ich die und sehe ich die halt richtig und höre sie nicht nur. Und das finde ich für die Doku auch, muss ich gestehen, echt praktisch. Also, weil ich dann halt wirklich im Nachhinein mir das ausdrucken kann und kann das mit in meine Doku einfügen. Weil ich finde, wenn dann das halt tatsächlich mal irgendwann ist und du irgendwas mal ist und du musst beweisen, dass du während der Geburt schon Dezeleration gehört hast, dann kann ich da noch so schreiben, dass ich die gehört habe, wenn ich das beweisen kann anhand der Kurve. Das ist ganz praktisch.
Interessant. Was hat das Gerät gekostet?
150.
Okay.
Also günstig war es nicht. Aber es geht auch noch. Also, ich meine, Gebärhocker kostet auch 500 Euro. Also, das ist alles nicht so günstig. Eine eichbare Waage kostet auch 250 Euro. Also, das läppert sich halt alles immer so.
Wie viel würdest du denn sagen, hast du jetzt in deine Freiberuflichkeit so investiert? Mit wie viel muss man da so aus der Ausbildung rausgehen, um direkt starten zu können?
Voll schwierig, weil ich halt auch ein paar Sachen mir von der Praxis leihen kann. Also ich hatte zum Beispiel auch die ersten 2 Monate kein eigenes Pulsoxy, weil halt meine Kollegin immer eins dabei hatte. Und wenn ich in Hausgeburten hatte und dann 24 Stunden nach Geburt Pulsoxy machen musste, dann habe ich mir das von der Kollegin geliehen. So, das hat aber dann im Nachhinein auch nochmal 250 Euro gekostet. Ich habe es mir mal ausgerechnet. Also ich glaube, ich habe insgesamt so für die Erstausstattung von allen Sachen, die ich so für mich auch alleine haben wollte und nicht aus der Praxis beziehen wollte, um die 2000 Euro gezahlt. Was, finde ich, noch geht im Vergleich zu dem, was du halt für die Haftpflicht vorstreckst. Also ich habe bis jetzt allein schon, reden wir mal über Geld, 7000 Euro Haftpflicht bezahlt. Und da 6500 und jetzt im August nach einem halben Jahr, das halbe Jahr ist jetzt fast rum im Juni. Also im Juni werden die nächsten 5000 fällig. Fürs nächste halbe Jahr. Das ist halt krass. Ich meine, da kriegst du den Sicherstellungszuschlag zurück, wenn du keinen Versicherungsfall hast. Aber halt erst im Nachhinein. Also das musst du halt vorstrecken und das ist ätzend.
Was zählt als Versicherungsfall?
Weil wenn du irgendwas hast, wo die Haftpflichtversicherung die Hebammenhaftpflicht für eingreifen müsste. Irgendein, weiß nicht, Gerichtsfall, frag mich was, irgendein Berufsunfall, wo sie mit für eingreifen müsste.
Und es zählt aber jetzt nicht, also eine Verlegung der Frau oder eine Verlegung der Geburt zählt nicht als Versicherungsfall.
Nein, das wäre so im krassen Fall, weiß nicht, wenn, so ganz krass gesagt, ein Kind bei einem Wochenbettbesuch fällt, stürzt, unbekittisch fällt, so, und dann Schmerzensgeld bezahlt werden. Also da würde zum Beispiel die Haftpflicht greifen.
Okay.
Sachen. Und da kriegst du natürlich keinen Sicherstellungszuschlag zurück, wenn die Haftpflicht dann Geld für ausgeben muss. Aber sonst kriegst du theoretisch halt, wenn du ihn beantragst, immer 75% zurück. Aber du musst es halt vorstrecken am Anfang und das ist das Ende.
Und dieser Zuschlag, also den du zurückkriegst, muss man den beantragen oder?
Ja, den kann man quasi jedes Mal, wenn man was gezahlt hat, beantragen. Ich zahle jetzt halbjährlich die Versicherung. Man könnte die auch jährlich oder ich glaube sogar monatlich bezahlen. Aber wenn man monatlich bezahlt, ist es insgesamt gesehen, glaube ich, ein bisschen teurer. Dafür hast du halt nicht einmal im Jahr oder einmal im halben Jahr eine Riesenrechnung, sondern jeden Monat eine. Und kannst es dann quasi jedes Mal, wenn du gezahlt hast, kannst du, soweit ich das verstanden habe, ich habe es noch nicht gemacht bis jetzt, mache ich jetzt das erste Mal mit demnächst, kannst du den Antrag den Sicherstellungszuschlag beantragen.
Ach, krass. Kannst du sagen, wie viel Workload du so in der Woche hast? Also, wie viele Stunden arbeitest du die Woche?
Die Frage habe ich mir schon mal gestellt. Nee, kann ich tatsächlich nicht, weil es immer noch super unterschiedlich ist. Also ich weiß nicht, ich hatte jetzt gerade auch gerade zweimal Corona, weil ich gedacht habe, ich nehme es direkt zweimal. Und habe zum Beispiel in der ersten Pause, das war eineinhalb Wochen Pause zwischen der ersten und der zweiten Infektion, da habe ich viel zu viel gearbeitet. Also da habe ich dann mal gemeint, ich muss alles aufholen, was ich in der ersten Quarantäne verpasst habe. Und habe dann mal zwei, drei Tage am Stück jeden Tag 10 bis 12 Stunden gearbeitet. War eine dumme Idee, weil dann ist mein Immunsystem runtergefallen und hat sich gedacht, juhu, die Coronaviren werden nochmal frei. Dann hatte ich es halt direkt wieder. Und habe dann danach zum Beispiel eine ganz gediegene Woche gemacht und habe nur 2 Tage so richtig gearbeitet und also so 2 Tage 8-9 Stunden gearbeitet und an den anderen 2 Tagen dafür immer nur 2-3 Hausbesuche gemacht.
Ja.
Und in der Regel ist es aber meistens so, dass ich so 3 Tage in der Woche 8 Stunden arbeite ich eigentlich nie. Wenn ich
richtig arbeite. Ich finde es so geil, dass du das sagst.
Ja, nee. Wenn du
8 Stunden arbeitest, nicht gut.
Nee, meistens sagen wir 2-3 Mal in der Woche so 10 Stunden und an den anderen Tagen das, was anfällt. Und das ist super unterschiedlich, weil das halt total drauf ankommt, gerade wie viele Frauen ich im Wochenbett habe. Meistens kommen Babys ja als Rudeltiere, dann hat man mal eine ruhigere Phase und dann kommen alle auf einmal und dann hat man halt wieder eine Zeit lang einfach mehr zu tun. Weil irgendwie haben Kinder das ja so an sich, dann auch so im Rudel zu schlüpfen und dann hat man einfach halt eine Zeit lang wieder mehr zu tun und hat dann aber auch zwischendrin einfach mal Phasen, wo man halt wirklich denkt so, oh, zum Glück habe ich jetzt mal 3 Wochen mehr gearbeitet, weil jetzt diese Woche kommt nicht viel Geld bei rum.
Ja, ich glaube, vielleicht ist die Frage nach den Stunden gar nicht die richtige Frage, sondern so eine Woche Arbeitsbelastung freiberuflich verglichen mit einer Woche Arbeitsbelastung im Kreißsaal im Schichtdienst, weißt du? Mhm.
Vor allem in Kombination bzw. in Balance mit deinem Privatleben.
Ja.
Also du hast ja, ich glaube, als wir das erstmal aufgenommen haben, gesagt, dass es dir relativ einfach fällt, Arbeit und Privates zu balancieren. Man muss sich halt gut organisieren.
Ja.
Und du hattest ja, glaube ich, ein freies Wochenende im Monat?
Ja, wobei das System haben wir tatsächlich über Bord geschmissen, das hat nicht funktioniert.
Oh, okay.
Aber das läuft auch so ganz gut. Also es ist trotzdem immer noch so, meine Frauen wissen, dass ich versuche, die Wochenenden so gut wie es geht freizuhalten und dass ich lieber unter der Woche 3 Mal nacheinander komme und wir dann versuchen, übers Wochenende zu ziehen und das funktioniert in der Regel total gut. Und tatsächlich, weiß nicht, bin ich ja einfach dadurch, dass ich nicht so der Frühdiensttyp bin, war für mich der Tag nach meinem Frühdienst halt immer gelaufen. Also ich war nie so die Person, die dann sagen konnte nach dem Frühdienst, boah, also jetzt gehe ich nochmal in die Ikea und hab da voll Bock drauf und mach nochmal das und gehe nochmal dorthin, so. Sondern nach dem Frühdienst war für mich halt der Tag einfach zu Ende. Und das habe ich jetzt halt nicht. Weil dadurch, dass ich selbst entscheiden kann, ich arbeite heute 10 Stunden, dafür mache ich morgen nur den Vormittag und arbeite auch erst ab 9 am Vormittag und kann danach halt nachmittags noch gemütlich auf eine Geburtstagsfeier gehen, ohne komplett ausgelaugt zu sein. Also das habe ich immer noch das Gefühl, dass sich das schon sehr gut mit dem Privatleben vereinbaren lässt. Natürlich Rufbereitschaft, jo, das ist halt das Risiko. Aber das weiß meine ganze Familie, dass es sein kann, dass ich verschwinde oder dass ich erst gar nicht komme oder dass ich später komme wegen der Rufbereitschaft.
Und ich meine, wie viele Geburten hast du jetzt im Monat? 4, 5 oder was?
4 als erste und 4 als zweite, wenn wir ausgebucht sind.
Okay. Also so das heißt, im schlimmsten Fall musst du an 8 Tagen mal weg.
Genau.
Von 31.
Genau.
Finde ich okay.
Ja, ich auch. Und oft ist es tatsächlich so, dass ja irgendwie, also in der Hausgeburtshilfe habe ich das Gefühl, ist das einfach so ein Phänomen, auch so wenn man sich so die anderen Hausgeburtshilfen auf Instagram und so anguckt, dass die Kinder so im Rudel kommen. Das ist halt oft so, du hast 3, 4 Wochen ruhig. Ich bin jetzt gerade in so einer Phase, wo es echt lange ruhig war und ich denke mir die ganze Zeit, holla die Waldfee. Jetzt kommen immer mehr Frauen in Rufbereitschaft. Wahrscheinlich werden die dann irgendwann alle innerhalb von 2 Wochen kommen. Aber dann hat man danach wieder eine ruhige Phase. Also dann hat man halt 2 Wochen, wo man mal 5, 6 Mal wegfährt. Aber dann hat man danach halt wieder eine ruhige Phase. Also das gleicht sich ja aus.
Wie viele Frauen habt ihr denn dann so maximal in Rufbereitschaft? Also bis wie viel kann sich das potenzieren? Wenn ihr jetzt viele zu früh und manche zu spät. Weißt du, was ich meine?
Ich habe letztens mal geguckt, ich glaube, also wir haben so einen Rufbereitschaftskalender, wo die alle untereinander stehen. Und wenn jetzt gar keiner sein Kind kriegt, haben wir, glaube ich, in der ersten Juniwoche 12 Wochen Rufbereitschaft. Das wird aber nicht passieren, weil also 2 davon wären dann zu dem Zeitpunkt schon 41 plus 6. So, das ist sehr unrealistisch, dass die bis dahin noch schwanger sind. Aber so das Krasseste, weil wir halt einfach, meine Kollegin hat gesagt, sie hat früher darauf geachtet, dass die ETs gut liegen. Also sie hat früher so versucht, darauf zu achten, dass so die, dass so, keine Ahnung, 3 Frauen in der ersten Hälfte des Monats und die anderen 3 in der zweiten Hälfte des Monats ET haben. Und das macht sie jetzt aber nicht mehr, weil es hat sich bewiesen, dass es interessiert die Kinder halt reichlich wenig. Und dann muss man es eh so nehmen, wie es kommt.
Man kann es halt gar nicht planen, ne?
Nee, deswegen. Und jetzt von den 4, die ich gerade in Rufbereitschaft habe, sind 2 am gleichen Tag ET und 1 am Tag danach. Also die haben fast alle zusammen ET. Und trotzdem werden wahrscheinlich die 3 Kinder nicht nah beieinander kommen, wie das dann immer so ist, sondern es wird sich irgendwie anders sortieren. Aber das wird schon klappen.
Cool.
Die werden sich das schon gut sortieren, die Kinder.
Ja, mit Sicherheit. Ich hatte noch eine Frage. Das ist jetzt nochmal ein Sprung.
Mhm.
Zum Thema Geburtsverletzungen. Das wollte ich irgendwann schon mal gefragt haben.
Ich wollte auch fragen, aber sorry, frag du die Frage.
Hast du schon genäht? Musstest du schon nähen? Musstest du deswegen schon verlegen?
Ersteres, nein, ich habe noch nicht genäht. Wir haben in der Ausbildung ein Nahtseminar gehabt und ich habe halt den Vorteil, dass ich eine Kollegin dabei habe, die richtig gut näht. Und deswegen ist halt aktuell noch dieses, ich hab so Angst vor dem ersten Mal gerade noch. Das ist tatsächlich das, weiß nicht, wenn ich dann so eine Geburtsverletzung sehe und hab so meine Kollegin neben mir sitzen, die einfach gut näht und die auch gut mit der Frau kann und die sich auch schon gut kennen, dann, weiß nicht, dann denke ich mir in dem Moment immer so, du machst es doch viel besser, kannst du nicht? Kannst es doch viel besser, du hast es schon so oft gemacht. Ich bin jetzt die ganze Zeit auf der Suche nach einem ordentlichen Nahtseminar, weil ich muss es ja können im Endeffekt. Also ich hatte inzwischen auch schon ein paar Geburten ohne zweite Hebamme. Also meistens kamen sie danach noch hinzu, aber auch nicht immer. Und dann will ich halt einfach auch in der Lage dazu sein, gerade wenn man dann so Geburten hat, die super schnell gehen und die Plazenta auch schon vor der zweiten Hebamme ist, dann würde ich sie gerne anrufen können und sagen können, du, ich nähe das, bleib zu Hause. So, jetzt ist aber halt noch so, dass ich dann wirklich sagen muss, hatte ich auch letztens erst, du, sorry, ich glaube, du musst doch noch kommen, weil nähen, aber verlegen dafür ist auch unnötig. So. Und dann ist die ja schneller da und das ist wesentlich angenehmer, wie wenn man verlegt. Einmal hatte ich eine Geburt mit einem, habe ich ein bisschen mit der Ärztin im Krankenhaus diskutiert. Meiner Meinung nach war es ein DR2, ein tiefer, mit sichtbarem Sphinkter, aber noch nicht angerissen. Ihrer Meinung nach war es ein DR1, weil für ein DR2 hätte der Sphinkter angerissen sein müssen. Ich wage zu behaupten, dass das fachlich nicht korrekt ist, aber ich möchte mich da jetzt auch nicht über sie stellen. Auf jeden Fall haben wir da ein bisschen diskutiert in der Klinik. Die haben wir verlegt, aber einfach, weil der Sphinkter sichtbar war und wir dann gesagt haben, du, alles, was Richtung Afterschließmuskel geht, wollen wir uns nicht mehr mit, also wollen wir zu Hause nicht nähen, einfach, dass es in der Klinik dann doch besser versorgt. Die habe ich mal verlegt für eine Naht, aber sonst, weil es halt einfach zu groß war, sage ich mal.
Hm.
Wir hatten mal überlegt. Aber nein, ich habe noch nicht genäht und ich traue mich nicht so richtig.
Ich hatte überlegt, so am Ende der Ausbildung eventuell so ein Nahtseminar zu machen, aber noch in der Ausbildung. Meinst du, das ist sinnvoll oder?
Habt ihr in der Ausbildung nichts gehabt? Weil wir hatten ein Nahtseminar, das ging aber nur 2 Stunden und war in einem Hühnchen und war während Corona. Und
Also wir hatten mal Nähen im Unterricht. Aber nicht ausführlich. Mhm. Also ich glaube, es war so ein Vormittag?
Nee, bei uns war es 2 Stunden, glaube ich. 2 Stunden Nahtseminar. Und es war aber einfach, also weiß nicht, wir hatten jetzt nicht so die. Ich war super zufrieden in meiner Ausbildungsklinik, gar keine Frage. Aber trotzdem hatte ich da nie so die Situation, wo ich zu einer Ärztin sagen wollte, so, kann ich mal nähen? Weiß nicht. Das habe ich mich da, das weiß nicht. Da habe ich im Moment noch so ein. Das ist im Endeffekt gar nicht so schlimm. Ich habe auch einmal aus meinem Kurs, die auch Hausgeburten machen, die hat inzwischen auch schon genäht und die sagt so, jo. Läuft besser, als man denkt, wenn man es mal macht. Aber das ist immer so die Hürde vor dem ersten Mal. Halt.
Mhm.
Nadellegen damals. Ich fand Nadellegen ganz schlimm am Anfang. Das läuft jetzt auch einfach, aber man muss sich halt mal trauen.
Wenn wir dann das nächste Mal reden, dann kannst du uns erzählen von den Dampfverletzungen, die du genäht hast.
Das ist, was ich alles genäht habe. Und dann wahrscheinlich erzähle ich einfach immer noch, ich habe eine Kollegin, die besser näht.
Stimmt. Cool. Das hört sich alles richtig gut an.
Ja, ich wollte gerade sagen, es ist richtig schön zu sehen und auch zu hören, dass es dir in der Freiberuflichkeit so gut geht und dass du auch einfach dein Konzept oder deine Idee von Geburt und Betreuung und Begleitung weiter so durchführen kannst. Und allein, dass du gesagt hast, du kannst es dir überhaupt nicht mehr vorstellen, in die Klinik zurückzugehen, ist so bestärkend.
Ich meine, es heißt nicht, dass ich das vielleicht in 4 Jahren doch nochmal sage, dass ich nochmal irgendwie ein kleines Haus oder sowas mir vorstellen kann. Tatsächlich habe ich auch schon überlegt, bei mir im Ort gibt's, also im Ort, in der Stadt gibt's eine kleine Klinik, die auch eine Geburtshilfe hat. Und die sind am Überlegen, wenn die Interessenten hätten, die Lust hätten, das zu machen, Belegverträge zu machen. Und da wäre es tatsächlich so, ich hatte jetzt einfach schon 2 Frauen hier, gerade bei mir in der Stadt, die ich dann verlegt habe in genau diese Klinik, die dann auch ganz problemlos geboren hatten, aber halt in die Klinik mussten. Und da, weiß nicht, denke ich mir so im Nachhinein, wie schön wäre es gewesen, wenn ich hätte einfach noch mit dabei bleiben dürfen. Und das wäre ja auch gar nicht, dass ich dann da Belegdienste richtig machen würde, sondern dann hätte ich zumindest vielleicht die Möglichkeit, gerade hier bei mir in der Stadt, die Frauen noch mit in die Klinik zu begleiten. Also unter dem Sinne könnte ich mir auf jeden Fall auch Klinikgeburten nochmal vorstellen. Oder generell Beleggeburten. Ich glaube, nur aktuell würde ich Beleggeburten nicht als solche anbieten, aber zumindest die Möglichkeit dann zu haben, Frauen, die bei mir in der Stadt wohnen, in die Klinik zu begleiten, wäre schon echt schön. Gerade weil ich mich halt hier geärgert habe, dass ich gedacht habe, naja, das ist so wohnortnah. Wie schön wäre es da, wenn ich hätte einfach dabei bleiben können.
Voll. Total. Ja. Vor allen Dingen, was wollte ich gerade dazu sagen? Ich glaube, dein Kundenkreis ist dann ja noch größer, weil ich kann mir vorstellen, dass eine Beleghebamme nochmal gefragter ist als eine Hausgeburthebamme, weil die Frauen haben die Klinik plus die 1:1-Betreuung.
Ja.
Ja.
So.
Und vor allem, wenn es eher eine kleine Klinik ist, dass sie dann auch das Vertrauen haben, dass es nicht so ein mit einer so einer hohen Sektio-Rate verbunden ist.
Genau. Wobei ich jetzt aktuell gar nicht wüsste, ob ich gezielt Beleggeburten anbieten würde. Also ich würde auf jeden Fall mit anbieten, dass ich bei dieser Klinik bereit wäre, eine verlegte Hausgeburt weiter zu betreuen, aber ob ich jetzt direkt Beleggeburten anbieten würde, weiß ich nicht. Weil ich ja dann gezwungenermaßen weniger Hausgeburten hätte. Weil ich kann ja nicht noch zusätzlich sagen, okay, ich nehme jetzt einfach mal 4 Frauen mehr für die Rufbereitschaft an. Also könnte ich. Ja, aber blöd.
Ja, klar, du musst es halt trotzdem noch planen können.
Ich muss halt entweder sagen, okay, ich nehme Frauen zusätzlich für reine Beleggeburten an, oder ich sage halt wirklich, wenn du hier aus der Nähe kommst oder wenn wir dich verlegen und du wärst bereit, den Weg zu der Klinik hier bei mir in der Nähe auf dich zu nehmen, dann kann ich dich auch in der Klinik weiter betreuen.
Ja, das ist eine schöne Option.
Ja, finde ich auch. Kann ich mir das mal überlegen. Das ist, hat ja keine Ahnung. Habe ja noch hoffentlich ein paar Berufsjahre vor mir.
Das stimmt. Wie finden denn die Frauen zu dir? Also musst du viel Werbung machen oder ist es jetzt, es läuft?
Es läuft, aber das läuft dadurch, dass ich halt in eine bekannte Praxis mit eingestiegen bin. Also da hatte ich einfach das Riesenglück, dass ich in eine Praxis mit eingestiegen bin, die beziehungsweise gerade meine Kollegin seit Jahren dafür bekannt ist.
Okay.
Und wir auch ganz eng mit einer Hebammenpraxis zusammenarbeiten, die ich weiß gar nicht, seit wann die Praxis besteht. Ich glaube, seit 10 oder 15 Jahren, die haben dieses Jahr Jubiläum, frag mich nicht welches, aber die Chefin der Praxis, sage ich mal, die macht seit 20 Jahren auch schon Hausgeburten. Das heißt, ich bin dann einfach so mit in diese festbestehende Gruppe reingerutscht. So kommt halt quasi auch ganz einfach logischerweise jetzt an meine Frauen. Tatsächlich habe ich auch ein paar einfach, also Freundinnen, die halt so auf uns gekommen sind. Man landet automatisch in den ganzen Hebammenlisten von DHV und sowas. Und so melden sich halt auch Frauen darüber. Aber wirklich Werbung machen muss ich glücklicherweise nicht.
Sehr, sehr cool.
Ich glaube tatsächlich, sobald man Hausgeburten anbietet, muss man wenig Werbung machen, weil man doch relativ...
Ja, also ich glaube, die Nachfrage ist einfach so groß, dass man mit seinem Angebot da schon auch gar nicht der Nachfrage hinterherkommen kann.
Ja.
Ja. Ja.
Okay.
Ich habe auch schon viele Frauen ablehnen müssen.
Oh nein. Ja, das ist manchmal auch hart.
Wobei das tatsächlich aktuell bei Wochenbettbetreuung viel, viel schlimmer ist. Also wie viel Wochenbettbetreuung ich aktuell ablehnen muss, einfach weil es gar nicht mehr geht. Und ich habe schon über meinen Dings angenommen. Aber was bringt? Ich kann mich auch nicht tot arbeiten.
Ja.
Versuche dann immer weiterzuleiten an irgendwelche Hebammenambulanzen in der Nähe oder sowas. Aber es gibt ja auch nicht überall.
Das stimmt. Schattenseiten, ne? Gibt's auch.
Ja, es gibt einfach zu wenig Hebammen. Es gibt einfach immer einen riesigen Hebammenmangel. Wir sind hier echt bei uns in der Gegend, können wir nichts sagen, mit Hausgeburtshebammen gut aufgestellt. Also ich glaube, da gibt es Gegenden, die sind viel, viel schlechter aufgestellt als jetzt hier, wo ich wohne. Aber Wochenbettbetreuung gibt es überall, viel zu wenige. Und die Frauen werden einfach immer noch nicht früh genug von ihrem Frauenarzt darüber aufgeklärt, dass sie sich früh drum kümmern müssen und halt nicht erst in der 30. Woche.
Das ja, ist und krass, wenn das nicht bewusst ist, ne?
Ja.
Und dann gibt es auch Frauen, die gar nicht wissen, dass ihnen eine Wochenbettbetreuung zusteht.
Richtig. Ich finde aber, es wäre halt irgendwie ein bisschen so die Pflicht des Gynäkologen. So leicht, ich will nicht immer auf den Günstrum hacken, aber es wäre so, wenn die Frau sich halt als Person an den Gynäkologen wendet und nicht an die Hebamme als erstes, was ja vollkommen in Ordnung ist, weil das für viele der erste Gang ist, wenn man mit dem ersten Kind schwanger ist, direkt einfach zum Kind zu gehen, statt zur Hebamme. Ist ja vollkommen okay, aber dann müsste der halt sagen, hey, wenn Sie Wochenbettbetreuung wollen, dann kümmern Sie sich rechtzeitig um die Hebamme. Sie haben die Wahl, eine freie Wahl des Geburtsortes. Sie können sich überlegen, möchten Sie in der Klinik Hausgeburt oder Geburtshaus gebären? Wenn Sie Geburtshaus oder Hausgeburt wollen, kümmern Sie sich frühzeitig darum. Wenn Sie die Klinik wollen, haben Sie ein bisschen mehr Zeit. Das könnte man beim Erstgespräch einfach dazu sagen, was machen halt die Menschen.
Ja.
Ich will gar nicht sagen, es macht keiner. Es gibt Günstige, die darüber aufklären. Auch gerade Günstige, die sagen, suchen Sie sich frühzeitig eine Wochenbetthebamme. Aber dass man einer sagt, Sie haben eine freie Wahl des Geburtsortes und denken Sie dran, Sie müssen sich früh um eine Hausgeburtshebamme kümmern, habe ich jetzt noch nicht so von einem Günstigen gehört. Aber ich will sie gar nicht alle über einen Kamm scheren.
Nein, es gibt auch gute. Ich glaube halt, was wir alle immer wieder vergessen oder die verschiedenen Disziplinen, wir sind so in Rivalität zueinander und vergessen das, worum es doch geht, ist, dass es der Frau gut geht. Es geht mir nicht um mich, um mein Ego. Ich bin nicht besser als der Gün ist nicht besser als ich. Wir ergänzen uns total super. Und der Fokus ist doch, dass die Frau eine gute Betreuung bekommt.
Das ist das Ideal, ja. Also diese Zusammenarbeit ist das Ideal, auf jeden Fall.
Ja, das ist auch immer dieses, ich habe oft das Gefühl, dass weil Frauen halt oft erzählen, sie kommen vom Gynäkologen, haben denen von der Hausgeburt erzählt oder haben erzählt, dass sie ihre Vorsorge jetzt hauptsächlich bei der Hebamme machen möchten. Und dann haben viele Gynäkologen, glaube ich, leider immer noch das Gefühl, wir wollen denen Arbeit wegnehmen. Aber so ist es ja gar nicht. Also wenn ich die Frauen zum Vorgespräch da habe, dann führe ich ihr die Möglichkeiten auf und sage, hey, du hast die Möglichkeit, deine Vorsorge nur beim Gyn zu machen. Du hast die Möglichkeit, deine Vorsorge geteilt zwischen dem Gyn und mir zu machen. So, du könntest alle 4 Wochen zum Gyn und 4 Wochen später zu mir, 4 Wochen später zum Gyn. Du kannst, wenn du willst, aber auch doppelt gemoppelt machen. Auch das zahlt die Krankenkasse. Also du kannst alle 4 Wochen zum Gyn und kannst in den Wochen dazwischen alle 4 Wochen zu mir kommen. Geht auch, kein Problem, wenn du da Lust drauf hast. So, dass die Gyns aber nicht verstehen, wenn die Frauen sich dann für eine reine Hebammenvorsorge entscheiden, dass wir denen gar nichts abnehmen wollen und wir die Frauen auch nicht manipuliert haben, sondern wir haben der Frau einfach nur ihre Möglichkeiten aufgezeigt. Das entscheiden die ja wirklich komplett selbst. Wenn die Frauen dann halt sagen, nö, also eigentlich reichen doch die 3 Ultraschalle, dann sage ich, jo, das ist das Einzige, was ich nicht machen kann an der Vorsorge. Alles andere kann ich dir auch anbieten. Aber es gibt auch tatsächlich Gynäkologen, die halt zu den Frauen sagen, dass die Hebammenvorsorge minderwertig ist im Vergleich zu ihrer Vorsorge. Und das geht halt gar nicht, finde ich. Das ist einfach nicht recht. Dann sollen sie sich die Mutterschaftsrichtlinie durchlesen und da steht halt anders drin. Tut mir leid, ich mache genau das Gleiche wie er. Außer, dass er halt vielleicht immer noch bei jeder Vorsorge einen Ultraschall macht, der aber gar nicht mehr vorgesehen ist.
Oder eine vaginale Untersuchung, die auch überhaupt nicht vorgesehen oder nötig ist.
Das ist ein CTG. So, und das ist halt das, was die Gyns dann aufregt. Ja, aber die Hebamme schreibt doch kein CTG. Ja, nee, es ist aber auch in der Mutterschaftsrichtlinie nicht vorgesehen. Ja, aber was ist, wenn wir was übersehen? Nee, es ist ja nicht so, dass ich nichts mache. Ich höre auch auf die Herztöne in der Vorsorge. Aber trotzdem ist ein CTG vor dem errechneten Termin nicht nötig, wenn es keine Indikation gibt.
Ja.
Das ist halt, weiß nicht, dann machen sie halt schon seit 40 Jahren anders und jetzt mischen sich auf einmal die Hebammen mit an und wollen eine Vorsorge machen. Und das geben dann irgendwie viele immer noch nicht gerne ab. Obwohl wir denen ja gar nichts Böses wollen. Ich würde so gerne mit vielen kooperieren. Und es gibt Gynäkologen, mit denen man ganz toll kooperieren kann. Aber es gibt auch welche, die da einfach überhaupt keinen Bock drauf haben.
Schade. Das könnte so schön sein.
Ja. Ja, genau. Der hat in den Chat geschrieben, ja, und dann ist das CTG angeblich suspekt, weil das Kind schläft. Und schon steht die Frau unnötig im Krankenhaus, ja, weil sie in der Praxis dann aber auch nicht wissen, wie sie das Kind geweckt kriegen.
Ja, so oft kriegt man dann Frauen in der 32. Schwangerschaftswoche oder so dann in den Kreißsaal, weil die total voller Panik, weil die sagen, ja, ich wurde vom Gyn geschickt, dem Kind geht's nicht gut. Und dann ist das Kind bei uns absolut fein.
Weil es hat einfach nur gepennt hat. Ja,
so sieht's aus.
Cool.
Unsere Folge ist schon sehr lang geworden, was ich richtig gut finde. Möchtest du uns noch irgendwas unbedingt erzählen? Irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt, was du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben möchtest? Haben wir irgendein Thema vergessen?
Ich glaube nicht. Also ich kann weiterhin nur sagen, wenn ihr da Bock drauf habt, dann probiert es einfach aus. Sucht euch jemanden, der euch an die Hand nimmt nach der Ausbildung. Also ich würde es tatsächlich, glaube ich, nicht alleine starten. Aber wenn ihr jemanden habt, der euch an die Hand nehmen kann und ihr habt Bock auf außerkirchliche Geburtshilfe, dann springt ins kalte Wasser. Und
ja.
Es kann ja nicht, also der Schritt in die Klinik ist schnell gemacht, wenn man es doch machen möchte. Aber der Schritt umgekehrt ist, glaube ich, wesentlich schwieriger. Wenn man einmal lange in der Klinik ist, dann wieder rauszukommen.
Ja, das ist so der Tipp, den ich mir von unserem ersten Gespräch gemerkt habe. Beziehungsweise das Argument für mich.
Einmal rausgeklettert aus dem kalten Wasser ist man schnell wieder, wenn man sich da nicht bewegt. Das ist so das. Aber sonst habe ich nichts.
Schön.
Also so in die Welt tragen möchte. Ich melde mich dann, dann machen wir noch eine Folge, wenn ich noch was habe, was ich in die Welt
tragen möchte. Ja, voll gerne. Wir wollen mehr Updates dann.
Total gerne, ja. Ja, ich bin auch gespannt, was unsere ZuhörerInnen sagen zu der Folge. Was sind eure Gedanken zur Freiberuflichkeit? Ich meine, das haben wir auch schon bei der ersten Folge mit Josefa gefragt. Ja, und ich würde sagen, wir beenden die Folge.
Vielen, vielen Dank, dass du dir so viel Zeit für uns genommen hast.
Voll gerne, gerne wieder.
Ja, voll schön. Sehr, sehr schön. Okay.
Ja, ihr findet uns wie immer auf Instagram unter die Wehen-WG. Dort könnt ihr uns gerne immer Nachrichten schicken. Wir versuchen immer alle zu beantworten. Wir lieben das, mit euch in Kontakt zu stehen und freuen uns immer über einen Austausch. Denn wie schon in unserer allerersten Folge gesagt, die Wehen-WG ist nicht nur die Wehen-Wohngemeinschaft, sondern die Wehen-Gemeinschaft einfach. Und genau deswegen finde ich auch solche Folgen toll, wo wir Leute wie Josefa einladen können. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal bei der
Wehen-WG.
Ich glaube, es hat geklappt.